Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Die Bayern glänzen in Deutschland. In der Bundesliga klappt es und im DFB-Pokal hat es jetzt auch geklappt. Ansonsten stehen weitere Gespräche mit Eberl an. Jetzt wird's heiß. Und Davis und Bayern, geht da noch was oder ist es endgültig vorbei? Das sind die Themen für die heutige Folge. Mit an meiner Seite wieder mal Wilko und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr natürlich wieder Zeit gefunden habt. Ja, die Bayern können in Deutschland abliefern. In der Champions League sah es jetzt zuletzt nicht so gut aus. In der Bundesliga hat man geliefert, jetzt auch im DFB-Pokal. Die verfluchte zweite Runde hat man irgendwie überbrückt. Wilko, woran liegt's? Haben die Bayern jetzt was umgestellt? Oder was war jetzt das Erfolgsrezept an dem 4:0 gegen Mainz?
Ja gut, grundsätzlich haben sie nichts umgestellt. Das, was Kompany und die Verantwortlichen nach der Barca-Pleite gesagt haben, dem ist man auch treu geblieben. Man hat weiterhin sozusagen das gleiche Spielsystem. Ist vielmehr der Begriff Hochrisikofußball. Würde ich so jetzt vielleicht nicht unterschreiben, aber es ist einfach diese hohe Kette. Es ist die Mann gegen Mann-Verteidigung fast über das ganze Feld. Und die Frage ist, haben sie so viel angepasst oder ist die Bayern-Qualität national, also im Pokal und jetzt in der Bundesliga gegen Bochum und Mainz, ist die einfach zu gut, dass die Schwächen sozusagen übertüncht werden oder einfach nicht zum Vorschein kommen? Da würde ich definitiv ja sagen. Also Bayern ist einfach in Deutschland Sport das Maß der Dinge aktuell und da fallen die Fehler nicht so deutlich ins Gewicht wie jetzt, sage ich mal, in der Champions League. Aber gerade mit Blick auf Bochum, Stichwort Broschinski und Min-Jae Kim, auch da hat man gesehen, dass in der Liga die gleichen Probleme eigentlich zum Vorschein kommen. Es ist nichts passiert, aber es war ein langer Ball hinter die Kette. Es war wieder diese berühmt-berüchtigte 1:1-Situation, wo Broschinski einen Ticken schneller war, den Ball an Neuer vorbeilegt und Kim dann am Ende doch noch auf die Linie retten kann. Dementsprechend, ja, zwei Spiele ohne Gegentore, super gemacht, waren auch gute Leistungen dabei. Gerade in Bochum, finde ich, über 90 Minuten hinweg gegen Mainz war es dann schon eher so, in der zweiten Halbzeit, ich habe da, glaube ich, auf Twitter geschrieben, man hätte das Spiel auch zur Halbzeit komplett abpfeifen können. Das war so ein bisschen, ja, eine bessere Trainingseinheit. Mainz wollte Schadensbegrenzung leisten. Die Bayern haben zwei Gänge runtergeschaltet. Aber es war souverän. Wie gesagt, zwei Spiele ohne Gegentor. Man hat wieder das Selbstvertrauen aufpolieren können. Jetzt gilt es aber, diesen, ich nenne es mal, nationalen Schwung auch in die internationalen Spiele mitzunehmen, gerade gegen Benfica kommende Woche. Weil da wissen wir alle, da ist ganz klar das Motto Verlieren verboten. Und ich hoffe, dass man sozusagen jetzt genügend Selbstvertrauen getankt hat, dass man auch gegen Benfica dann das umsetzen kann, was man zuletzt im Pokal und in der Bundesliga gezeigt hat.
Das Stichwort Benfica. Die Bayern müssen jetzt mit einer englischen Woche direkt nachlegen. Jetzt hat man eben Mainz hinter sich, Bundesliga, Champions League. Ich meine, in anderen Zeitbewerben läuft ja oder steht, ist alles im Lot, alles bestens, aber in der Champions League gilt es jetzt zu liefern. Die Bayern haben ja jetzt auch leider ein paar Abwehrprobleme, Sebastian, ein paar angeschlagene. Glaubst du, dass man in der Champions League jetzt was ändert, grundlegend, dass man, ja, das Kompany da jetzt anders rangeht, um eben Benfica und PSG zu meistern?
Grundlegend, glaube ich, wird es keine Änderung geben. Kompany ist schon sehr überzeugt von seinem System. Man könnte es, wenn man es übertrieben sagt, auch stur nennen, aber er steht schon wirklich dahinter. Und es gab jetzt immer wieder Berichte, dass auch die Bayern-Spieler wirklich dahinter stehen, so zu spielen, so hoch zu stehen, so offensiv zu spielen. Das kommt natürlich den Leuten auch zugute. Das treibt den Marktwert auch nach oben, wenn man vorne zu vielen Toren kommt. Und die Bayern schießen ja auch wirklich viele Tore. Ich glaube, es geht einfach um leichte Anpassungen. Und da gab es jetzt diese Woche auch einen Sportbericht, wo es hieß, dass Vincent Kompany zumindest drüber nachdenken soll, dass er vielleicht leichte Änderungen vornimmt. Da geht es vor allem darum, dass die Bayern in letzter Zeit eine klassische Manndeckung, immer 1-gegen-1 Duelle gespielt haben, sogar in der gegnerischen Hälfte, und dass jetzt zumindest Kompany drüber nachdenken soll, dass er nicht in der gegnerischen Hälfte wirklich Manndeckung spielt, sondern da eher auf eine Raumdeckung geht. Und hinten wird er aber trotzdem diese 1-gegen-1 Duelle beibehalten. Und das ist halt wieder die Gefahr, auch in der Champions League jetzt gegen Benfica oder dann gegen Paris, dass man da halt echt gegen gute Einzelkönner spielt, gegen gute Offensivspieler, die sind nun mal besser als die von Mainz, und da kann man so ein 1 gegen 1 halt auch mal schlecht aussehen. Also ich denke, es geht da eher um so ein Ausbalancieren, nicht um jetzt die komplette Glaubensänderung von Kompany. Ich denke, dass er da vielleicht was anpassen wird. Es gab jetzt schon auch Stimmen, auch Eberl hat es vor dem Mainz-Spiel dann wieder gesagt, Stimmen im Verein, die einfach anerkennen, dass es in der Champions League jetzt wirklich nicht gut gelaufen ist. Und ich denke schon, dass man da, wenn es Kompany nicht eh schon selber macht, ein bisschen auf ihn einwirken wird und da schon auf ein bisschen mehr Balance achten wird. Was den Bayern jetzt zugutekommt, sind wirklich ein paar Heimspiele. Joshua Kimmich hat es jetzt auch gesagt. Und es stimmt auch, es waren jetzt sehr viele Auswärtsspiele am Stück. Jetzt kommen ein paar Heimspiele und da können die Bayern, glaube ich, auch voll so auf ihren Offensivfußball setzen. Das wird nochmal was ganz anderes als auswärts in Barcelona. Darum glaube ich schon, dass man Benfica auch, gerade wenn man so startet wie jetzt gegen Mainz, dann auch schnell ein Tor reinhauen kann, dann wirklich auf Sieg spielen kann.
Ja, es wird interessant sein. Wir begleiten das Ganze dann natürlich auch in der Champions League. Man muss ganz klar fairerweise festhalten, die Bayern stehen natürlich in den beiden wichtigsten Wettbewerben, wo es die letzten Jahre nicht so gut lief, einfach top da. Im DFB-Pokal warten wir jetzt natürlich auch, was das nächste losbringt. Es sind nicht mehr so viele Underdogs dabei. Ich glaube, es ist nur noch ein Zweit-, nur noch ein Drittligist. Der Rest sind Bundesligisten, heißt auch, das verspricht dann ab dem, ab dem Achtelfinale nochmal ein paar spannende Partien. Wenn wir jetzt nochmal drauf blicken, was alles nach dem DFB-Pokal-Spiel passiert ist, da haben sich ja nicht nur Spieler wie Jamal Musiala in bester Laune gezeigt, um Interviews zu geben, sondern auch Max Eberl hat nochmal über seine bevorstehenden Aufgaben gesprochen, über das, was die Bayern in Zukunft noch zu meistern haben, und wurde natürlich auch auf Kimmich und Sané angesprochen, was Vertragsverlängerung angeht. Jirko, gerade was den Kimmich angeht, glaubst du, dass die Bayern da jetzt zu spät dran sind, dass man da jetzt nochmal mehr Gas geben sollte? Also was für einen Eindruck hat da Eberl auf dich erweckt? Ist er da dran oder wie sieht die Taktik der Bayern gerade aus?
Ja, zu spät ist man, glaube ich, definitiv nicht dran. Also Spieler und Club haben ja beide öffentlich auch signalisiert, dass sie bereit sind, zu verlängern bzw. zusammenzuarbeiten. Und dennoch steht die Frage im Raum, worauf wartet eigentlich Max Eberl? Also wenn ich mir die letzten Monate anschaue, gerade so vor der Euro, es hieß schon zum Ende der letzten Saison, ja, jetzt ist die Saison vorbei, vor der Euro wird es vielleicht erste Gespräche geben, danach der Euro finale Gespräche, jetzt sind wir sozusagen im November und von den finalen Gesprächen ist man ja jetzt nicht meilenweit entfernt, aber man hat sie noch nicht erreicht. Also der Kicker hat diese Woche gemeldet, es gibt zwar Gespräche, es gibt Austausch zwischen Club und Management oder eben Spieler im Fall von Kimmich, der sich ja selbst vertritt, aber es wurde wohl bisher nicht über konkrete Zahlen gesprochen. Da frage ich mich halt auch, warum? Also jetzt haben sich alle Parteien gegenseitig öffentlich über Monate hinweg selbst sozusagen beweihräuchert oder ja, sich selbst die Bälle zugeschoben und gesagt, ja, ich fühle mich glücklich, ja, er soll das Gesicht des Vereins werden, ja, wir können uns vorstellen zu verlängern. Ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht den nächsten Schritt macht. Und die einzige Erklärung, die es da für mich gibt, ist Stichwort Gehaltsstruktur bzw. Finanzielle Rahmenbedingungen. Ich glaube, da werden sich die Bayern verdammt schwer tun, wenn dann wirklich die ersten Zahlen auf dem Tisch liegen. Und die Spieler dann sozusagen das auch schwarz auf weiß sehen. Und ich glaube, da das könnte schon knackig werden. Also dieses, wir können, wir wollen, bis dahin ist alles gut, aber so wirklich ernst wird es ja dann, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen. Und ich glaube, da sträuben sich die Bayern noch so ein bisschen. Vielleicht eine Erklärung, die ich so in letzter Zeit mal, die mir in den Kopf gekommen ist, ist die Frage, vielleicht hofft man ein bisschen auch bei Neuer und Müller weiter zu sein. Warum? Weil das sind ja sozusagen zwei Verträge, die auslaufen, die binden ja so knapp 45 bis 45 Millionen Euro Gehalt. Und wenn man da weiter wäre, also sprich, wenn man wüsste, ob Neuer oder Müller weitermachen oder beide weitermachen oder nicht, dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum. Aber auch da hört man, dass da jetzt wirklich, dass da keine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen wird. Dementsprechend, ich kann es mir nicht so ganz erklären. Natürlich, jetzt kommt wieder die Länderspielpause, da ist jetzt zum Beispiel auch Zeit, mit dem Management zu sprechen. Mit Kimmich wird es schwieriger, weil er für Deutschland im Einsatz ist, aber gerade Richtung Musiala, Richtung Sané und Richtung Davis kann man die Zeit nutzen, um einfach in der etwas ruhigeren Phase ohne englische Woche mit dem Management sich zu treffen. Und dann, also ich kann da, glaube ich, oder spreche da auch aus der Fansicht, jeder Fan wartet auf eine Erfolgsmeldung und das am besten Fall in diesem Jahr. Und dementsprechend muss da, glaube ich, jetzt was gemacht werden, weil man darf nicht vergessen, ab 1.1. des kommenden Jahres dürfen die Spieler mit anderen Vereinen sprechen, ohne die FC Bayern zu informieren. Und dann ist ja gefühlt alles möglich. Ja? Also dann, je näher du an diesen 30.06. ranrückst und du hast keine Klarheit, desto mehr Unruhe entsteht im Umfeld. Nach jedem Spiel kommen die gleichen Fragen. Wann wird verlängert? Wie ist der aktuelle Stand? Und dementsprechend würden sie damit nicht nur, sage ich mal, sich einen Gefallen tun, sie würden einfach auch für Ruhe sorgen. Und wir haben ja bei Kimmich gerade jetzt gesehen, den du angesprochen hast. Ich habe heute gelesen, Kimmich hat keine einzige Minute unter Kompany verpasst. Also er hat quasi alle möglichen Minuten durchgespielt, auch gegen Mainz. Und also mehr Stammspieler geht nicht. Das ist die Definition vom Stammspieler. Und warum sollte man so mal jetzt, sage ich mal, ein Angebot auf den Tisch legen? Und dann weiß man auch, woran man ist. Ja, also das ist ja nicht so, jetzt müssen sie jetzt Angst haben, wie die Reaktion ist, sondern auf dem kannst du dann aufbauen und entweder nachjustieren, genau, und dann eben entsprechend weitersprechen beziehungsweise weiter voranschreiten.
Bei Kimmich sind ja die Vorzeichen auch relativ klar. Ich meine, da gibt es von beiden Seiten immer mal wieder ja so Wasserstandsmeldungen und das Ganze sieht ja auch positiv aus und die Leistung stimmt ja auch auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber noch einen Namen, Leroy Sané. Sebastian, da hat sich Max Eberl ja doch auch etwas zurückhaltend in den letzten Tagen, Wochen gezeigt. Ja, hat einerseits von Sané gefordert, anzuschließen an den Rest der Mannschaft. Olise hat er da genannt, der jetzt vor Sané ist. Sané jetzt zurückgekommen, auch einen Einsatz gegen Mainz gehabt, hat auch getroffen, hat auch gegen Bochum Gas gegeben. Man hat das Gefühl, als ob er langsam im Rhythmus zurückkommt. Kannst du dir aber dennoch erklären, warum Eberl da sich jetzt so uneindeutig auch äußert, was die Zukunft von ihm angeht?
Ja, Sané ist eine ganz andere Situation als Kimmich. Beko hat es gerade gesagt, Kimmich macht jedes Spiel, ist der absoluteste Stammspieler, den es geben kann. Sané hat gegen Mainz sein Startelfdebüt in dieser Saison gegeben, hat sehr wenig gespielt, die Verletzung hat sich sehr, sehr lange gezogen. Also es sind ganz andere Vorzeichen, als sie bei Kimmich da sind. Ich denke mir, das hätte man vielleicht auch nutzen können, einfach jetzt aus so einem Verhandlungsstandpunkt raus. Wenn man jetzt das Vertrauen in Sané gehabt hätte, dass man sagt, okay, wir glauben an seine Qualitäten und wir wissen, das ist jetzt eine Verletzung, die muss ausgeheilt werden, aber dann kann er ein absoluter Leistungsträger werden. Warum kümmert man sich dann nicht schon vorher um die Verlängerung? Jetzt spielt er wieder, jetzt spielt er auch ganz gut. Ich fand es sehr ansehnlich gegen Mainz. Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass er auch mal zusammen mit Olise so auf den Flügeln spielen kann. Und wenn er jetzt immer weiter Spiele macht und da auch wieder überzeugt, dann wird natürlich seine Verhandlungsposition wieder besser. Man hört jetzt schon, Arsenal soll dran sein. Ich finde, das ist ein Club, der sich sehr realistisch anhört für Leroy Sané. Er hat Erfahrung in England, hat da schon gespielt bei Man City, würde sich, glaube ich, auch auf der Insel wohlfühlen, auch mit der Sprache, vielleicht auch mit seiner Familie nochmal ein neues Kapitel in England aufschlagen. London ist auch eine schöne Stadt, um dort zu leben. Das ist schon gefährlich und wenn man jetzt wirklich das schleifen lässt bis zum 1.1., der kann da hinter verschlossenen Türen Deal machen, ist es schon schwierig. Also da hätte ich es jetzt schon richtig gefunden, da wirklich ein Commitment zu setzen. Vielleicht auch, was man ja immer will, beim Gehalt ein bisschen runterzugehen bei Sané und da eine Einigung finden. Wenn man ihm sagt, schau her, wir verhandeln jetzt auch mit dir, obwohl du diese Verletzung hast, weil wir glauben an dich. Ich glaube, das hätte die Bayern in eine sehr starke Position gebracht. Sané hat immer durchblicken lassen, dass er eigentlich gerne bleiben würde. Das hätte ich ein bisschen eher genutzt. Jetzt kommt man halt in diese Situation, dass man auch da unter Druck kommt und man hat halt einfach jetzt viele Schauplätze mit Kimmich, mit Sané und eben mit Alphonso Davies, wo überall der Vertrag ausläuft. Und das wären schon drei Spieler mit eigentlich einem hohen Marktwert, wenn man die alle ablösefrei verlieren würde. Im schlimmsten Fall wäre es schon bitter.
Ja, wie ist eure aktuelle Einschätzung dazu? Da ist eure Meinung gefragt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze rund um Kimmich, um Leroy Sané? Gerade jetzt die Neubewertung, nachdem er jetzt eben wieder zurück ist, Startelfdebüt gefeiert hat. Ist es ein Spieler, wo ihr jetzt auch sagen würdet, hey, wir geben ihm bis zum Winter Zeit und da kann er sich beweisen? Oder glaubt ihr, dass Kimmich nach wie vor das Zeug hat, um bei den Bayern auch langfristig abzuliefern? Denn die nächste Vertragsverlängerung wäre dann auch die in seinen besten Jahren, wo man sagen kann, hey, das ähnelt ja schon fast einem Rentenvertrag in Richtung 30 plus, wo man sagen muss, in der Zeit muss er natürlich liefern. Das ist jetzt so die goldene Zeit als Fußballer. Wie gesagt, eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Und ein dritter Name, den wir zwar in den letzten Wochen immer wieder diskutiert haben, wo eigentlich alle Anzeichen schon relativ deutlich waren, wo man schon fast sagen könnte, hey, da ist doch der Drops eigentlich gelutscht, ist Alphonso Davies. Es war ein Hin und Her. Jetzt war ganz lange der Tenor, dass ein Abschied so gut wie klar ist. Jetzt spielt er aber auch einfach extrem gut auf unter Kompany. Der Tuchel einfach nicht so gut gewesen. Unter Kompany jetzt plötzlich neu beflügelt. Davies, Virko, was ist da der aktuelle Stand? Gerade wenn wir darauf blicken, was so die Interessenten angeht. Real Madrid, United sind ja so zwei Namen, die kursieren. Kannst du uns da mal zuerst auf den neuesten Stand bringen?
Gut, bei Davies hat sich im Grunde nicht viel verändert. Du hast es gerade gesagt, die Formkurve von ihm zeigt seit Kompany, seit der neuen Saison, finde ich persönlich auch steil nach oben. Also gegen Mainz und Bochum, gerade die letzten beiden Spiele, hat er echt abgeliefert. Richtig gut, auch davor sehr, sehr konstante Leistungen auf der Seite. Also er ist tut sich offensiv sehr, sehr viel einschalten, aber ich finde ihn auch defensiv deutlich stabiler als in den letzten Monaten. Und natürlich, diese Leistungen fallen nicht nur den Bayern auf oder den Bayern-Fans, sondern natürlich auch den Scouts und anderen Vereinen. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass er 23 Jahre alt ist und bald ablösefrei oder in 7, 8 Monaten, lockt natürlich die Vereine auf den Plan. Wir haben dieses, ich nenne es mal Damoklesschwert Real Madrid, das sozusagen schon seit geraumer Zeit über FC Bayern schwebt. Also gefühlt wird ja Davies schon seit Ewigkeiten, seitdem er in München ist, mit Real in Verbindung gebracht. Da heißt es mal aus Spanien, es gibt einen Vorvertrag, dann heißt es mal, es gibt eine mündliche Einigung. Schauen wir mal ab oder warten wir mal ab. Ich glaube nicht, dass es so weit ist. Ich glaube schon, dass es da gerade Richtung Berater vielleicht das ein oder andere Vorgespräch gab und dass beide Seiten sich gesagt haben, wir können uns das vorstellen. Aber klar ist auch, dass Davies oder beziehungsweise sein Berater den Markt einfach testen wird. Also die Gespräche mit Bayern, wissen wir alle, die liefen ja im Grunde schon oder haben angefangen, als Salihamidžić noch da war. Also im Frühjahr 2023 gab es die ersten Versuche der Bayern zu verlängern. Damals war man relativ weit, es war kurz vorm Abschluss. Dann fing dieses Bossechaos an, Salihamidžić weg, Kahn weg. Und dann hat der Berater selbst gesagt, er wusste gar nicht mehr, mit wem er im Sommer 23 dann noch bei Bayern sprechen soll und hat es dann erstmal zurückgezogen. Dann kam die Transferphase, dann kam Dresden, also wir wissen alle, was dann quasi passiert ist. Es war so ein bisschen der Umbruch mit Eberl und Freund. Und dann gab es ja nochmal vor der Saison auch anscheinend einen Versuch, das Ganze quasi nochmal die neue Bahn zu lenken, aber hat auch nicht funktioniert. Und neben Real hat sich jetzt auch noch United quasi eingeschaltet. United sucht auch auf der linken Seite einen neuen Mann. Und wir wissen auch, bei United läuft es sich rund, die Engländer, bei denen sitzt das Geld nochmal einen Ticken lockerer als in Spanien. Und dementsprechend wird United da, wenn es so bleibt, sicherlich nochmal einen Versuch starten. Das heißt, es gab erste Gespräche mit dem Management. Man sei bereit, auch die Forderungen von Davies grundsätzlich zu erfüllen. Und ich glaube, wenn man so Richtung Real geht, das ist halt schon dieser königliche Königsclub, der sozusagen diese gewisse Aura ausstrahlt, wo einfach ganz, ganz viele Weltstars sind, das einfach ein Spieler anlockt. Und dann gibt es mit United eben den Verein, der vielleicht finanziell in der Lage ist, nochmal einen Ticken mehr zu bezahlen als die Bayern, beziehungsweise als auch Real Madrid. Also für mich ganz, ganz gefährliche Situation für die Bayern und auch mit Blick auf die jüngsten Berichte, da gab es so ein kleines Scharmützel zwischen dem Berater und den Bayern, wo es hieß, der Berater wurde mit irgendeiner Aussage konfrontiert, die angeblich die Verantwortlichen getroffen hat. Und der hat dann gleich relativ, pumpig reagiert und gesagt, ja, er will es öffentlich gar nicht kommentieren und er will nur das Beste für Davies. Und wenn die Bayern sprechen wollen, seine Tür ist immer offen. Also das deutet auch schon an, dass da, sage ich mal, das Verhältnis, die Stimmung zwischen Club und Spielern nicht die beste ist. Und was einfach daran liegt, dass man schon seit Monaten, jetzt fast schon seit Jahren spricht und nicht zu Potte kommt. Und dementsprechend sind da die anderen Vereine in Lauerstellung und die beiden müssen da höllisch aufpassen.
Ja, und man muss ja ganz klar sagen, Davies ist ja jetzt einfach in einer perfekten Situation. Man muss davor sagen, mit Real als einzigen Interessent hätte er vielleicht auch nicht direkt das Gehalt abrufen können, was er sich auch in München wünscht. Da hieß es ja, dass die Königlichen nicht bereit sind, so viel zu zahlen. Wenn jetzt noch Vereine wie United dazukommen, wo das Geld lockerer liegt, dann wird es natürlich auch die Verhandlungen für ihn erleichtern, dass er da die Parteien gegeneinander hochpokert. Man muss aber ganz klar sagen, er ist immer noch Spieler vom FC Bayern, Sebastian. Du hast es auch in den Erkenntnissen nach dem Spiel gegen Mainz schön festgehalten mit einer kurzen Analyse, wie wichtig mittlerweile Davies geworden ist, dass er auf der linken Seite ein fester Baustein ist und wie gut es funktioniert. Deswegen stellt sich da die Frage, wollen die Bayern und sollen die Bayern jetzt nochmal Vollgas geben bei ihm und es wirklich nochmal versuchen? Was meinst du?
Ich glaube, es würde rein wirtschaftlich schon Sinn machen, jetzt von der sportlichen Leistung auf jeden Fall. Letztes Jahr konnte man noch sagen, und das haben wir ja auch teilweise gesagt, für die Leistungen, die er letztes Jahr gebracht hat, wären diese Gehaltsforderungen überzogen gewesen. Jetzt zeigt er schon starke Leistungen, ist wirklich unumstritten bei Kompany. Da kommt keiner dran vorbei und ich glaube, er ist auch ziemlich zentral für das System von Kompany, einfach durch seine Schnelligkeit, durch seine Art auch nach vorne zu stoßen als Linksverteidiger, das ist schon wichtig. Ich glaube, dass so ein gewisser Riss durch den FC Bayern gibt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die Alphonso Davies gerne halten würden und es gibt auch Leute, die gegen eine Verlängerung sind. Ich denke, Kompany zeigt alleine mit seinen Aufstellungen, dass er ein Fan ist von Alphonso Davies. Er setzt ihn immer wieder ein. Das ist für mich keine Frage und er soll ja auch von Anfang an gleich gesagt haben, er setzt auf ihn. Max Eberl hat eigentlich auch gezeigt, dass er sich eine Verlängerung vorstellen könnte. Es gab ja die Geschichte, dass man sich auch schon einig war zur Max-Eberl-Zeit, dass er dann mit diesem Deal, der noch nicht unterschrieben war, zum Aufsichtsrat gegangen ist und dass der Aufsichtsrat gesagt hat, nein, es ist uns zu teuer. Ich glaube, das ist die andere Partei im Verein, der Aufsichtsrat, in Klammern Uli Hoeneß oder nur Uli Hoeneß oder der ganze Aufsichtsrat, aber auf jeden Fall Uli Hoeneß, weil man hat ja auch gehört, er hat öffentlich schon gegen den Berater von Davis geschossen. Ich glaube, der ist ihm einfach ein bisschen zu aufmüpfig, weil er die gute Verhandlungsposition hat. Uli Hoeneß mag einfach keine Berater, die selbstbewusst in Verhandlungen gehen. Wir erinnern uns dran, Pini Zahavi war ja dann auch schnell eine geldgierige Piranha. Also da haut er gerne auch mal auf den Tisch, um die andere Seite, glaube ich, auch gerne in die Ecke zu verweisen. Man muss aber auch sehen, ich glaube, das kommt aus der Zeit, dass Uli Hoeneß noch Manager war und da waren die Vereine noch damals in einer anderen Position in solchen Verhandlungen, als sie es jetzt sind. Und ich glaube, dass Uli Hoeneß da manchmal nicht über seinen eigenen Stolz vielleicht schauen kann oder da ein bisschen zu emotional ist. Und man hat ja auch gemerkt, dass der Berater von Davis dann wirklich auch irgendwie sich persönlich angegriffen gefühlt hat. Ich denke, dass man beim FC Bayern im Aufsichtsrat denkt, man kann diese Position dann noch irgendwie abfangen. Ich würde aber schon sagen, dass man sich das nochmal durchrechnen sollte, weil ich glaube, dass es sehr, sehr teuer wird. Man hat immer gesagt, die Nummer 1 als Ersatzkandidat, als Nachfolger wäre Theo Hernandez. Da hört man, wie viel Geld Milan für ihn verlangt. 80 Millionen, 90 Millionen heißt da. So viel weniger Gehalt als Davis würde der dann auch nicht verlangen. Klar, andererseits müsste man Davis jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon Handgeld zahlen. Aber ich glaube, trotz allem, die beste Lösung wäre gewesen, man hätte letztes Jahr mit ihm verlängert. Genauso wie ich es schon bei Sané gesagt habe. Also wenn man da gesagt hätte, okay, wir sehen, du hast jetzt eine kleine Krise, aber wir glauben an deine Stärken, dann hätte man da, glaube ich, guten Deal geschafft. Jetzt ist es natürlich schwieriger und wenn er jetzt gut spielt und jetzt nochmal anzuklopfen, wird natürlich schon auch schwierig. Und das macht ja gerade Real Madrid ganz klug. Also ich denke mir immer, geh mir weg mit Manchester United. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alphonso Davies am Ende bei Manchester United landet. Die sind ja doch im Moment gerade ein ziemlicher Chaos-Club. Ich glaube, dass Real Madrid schon sehr, sehr lange daran arbeitet, dass sie immer dieses Datum im nächsten Sommer im Blick hatten und auf den ablösefreien Transfer gegangen sind. Und das ist genau dieses Vorgehen. Ich glaube, dass sich Real Madrid auch nicht hat schocken lassen von den Leistungen im letzten Jahr von Alphonso Davies, sondern dass sie irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, okay, das ist ein guter Spieler und wir glauben an seine Qualitäten und der kann mal ein Königlicher werden. Und ich denke und habe so das Gefühl, dass das am Ende belohnt werden wird, dass Davies dann zu Real geht, außer die Bayern springen jetzt wirklich nochmal über ihren Schatten und zahlen auch das Geld, was sich Davies und sein Berater vorstellen.
Jetzt dürft ihr rechnen. Macht das Ganze Sinn finanziell? Deal, no deal? Würdet ihr mit Alphonso Davies das ganze Wagnis jetzt nochmal eingehen mit Handgeld, mit üppiger Gehaltserhöhung, um ihn eben langfristig in München zu sehen, dem Best Buddy von Musiala? Auch dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Und falls sich da was in den kommenden Wochen ergeben sollte, halten wir euch natürlich auf fcbinside.de und in der FCB Insight App auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann auch in der kommenden Woche wieder zu einer neuen Folge Headlines. Vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank an alle Zuhörer. Bis dahin, Servus.